guten Morgen, guten Mittag, guten Nachmittag oder guten Abend. Wenn auch immer du den Podcast hörst, es ist Montag, Nachmittag, es ist sehr, sehr heiß. Wir sitzen hier in der Uni Bern auf der Grossen Schanze. Wer sitzt da mit mir?
Da sitzt die Lea Cusano. Ich bin aus Bern und habe heute den Tag daheim verbracht bei den Kindern und bin froh, sie noch schnell rauskommen.
Wer bist du, Lea?
Ich bin ursprünglich Ethnologin. Ich bin aber schon während der Ethnologie in die Politik hineingerutscht, hatte dann auch schon Kinder gehabt, hatte ein politisches Mandat gehabt. Ich war lange politisch aktiv, habe Kommunikation gearbeitet und jetzt arbeite ich in politischer Kommunikation und jetzt viel mehr nur noch Kommunikation ohne Politik, weil es mich nicht langweilen.
Ist Kommunikation und Politik langweilig?
Ja, ich finde, Kommunikation in der Politik ist extrem repetitiv. Sie ist extrem ressourcenabsorbierend. Das hat sicher auch mit unserem politischen System zu tun, mit der direkten Demokratie. Mit all den Initiativen und Referenden ist man primär mit dem beschäftigt und weniger mit den laufenden Geschäften, die meistens sehr viel wichtiger sind. Und es hat auch eine gewisse Hysterie und ein gepflegtes Drama. Und ich finde das Drama, das man hat und pflegt, recht anstrengend und mit der Zeit einfach auch langweilig.
Das Gefühl, in einem anderen Land wäre es spannender?
Nein, ich glaube, also es wäre sicher sehr spannend, mal in ein anderes Land hineinzuschauen. Schauen, wie sie es machen. Zum Beispiel in den Staaten. England würde mich auch interessieren, wie sie das kommunikativ machen. Aber das heisst nicht, dass ich es eintauschen würde. Ich glaube, wir können uns sicher bei den Amerikanern einiges anschauen. Aber ich finde, wir sollten auch nicht zu viel anschauen. Storytelling ist in der Politik gut, aber man sollte mit dem, was man macht, auch noch Erfolge haben. Und das geht, habe ich so ein bisschen den Eindruck, geht immer mehr verloren. Hauptsache man hat eine gute Story. Ob und was man durchbekommt, wird etwas nebensächlicher.
Heute reden wir ja nicht über Politik.
Nein.
Wir reden über Querdenker.
Genau.
Und wie Querdenker quasi können irgendwann mal in einem Unternehmen einen positiven Impact hinterlassen, quasi einen nachhaltigen Impact. Mhm. Ich habe ein bisschen recherchiert und es ist ja so, dass quasi die Querdenker, die passen ja nicht immer quasi so ein Stellenprofil rein. Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass du, wenn du bei dir Leute einstellst, dass du quasi immer nach einem Schema verfährst, so ein bisschen, und dann immer ein bisschen die Leute rauspickst, die du eigentlich findest, mal die passen zu mir.
Ja, das sicher auf eine Art, wobei ich schon auch Freude habe an Lebensläufen, die nicht geradlinig waren, oder auch an Lebensläufen, wo du merkst, die Person hat irgendwo eine Passion. Das finde ich ist etwas, was sehr wichtig ist. Also die Leidenschaft, die in einem CV rauskommt oder in einem Schreiben, die ist für mich ja, extrem wichtig. Interessiert mich viel mehr als die Aneinanderreihung von Facts, weil das haben noch viele Personen erfüllt. Die Frage, wie ich einstelle, ist vielleicht auch nicht ganz die richtige, weil ich bin eine Person, die sehr gerne Auseinandersetzungen hat. Also ich bin gerne mit einem anderen Typ Mensch. Mich tut das inspirieren. Das andere wird mir langweilig. Also Homogenität langweilt mich extrem schnell und er gibt mir auch so ein klaustrophobisches Gefühl.
Das heisst, bei dir klopft es und tätscht es auch ab und zu?
Ja. Bei der jetzigen Stelle bin ich schon 5 Jahre und das wissen wir einfach. Aber es tut es bei den anderen auch so, von dem her ist es okay. Ich glaube, menschlich habe ich es recht in die Traumstelle gefunden. Wir können wirklich streiten zusammen.
Wie viele Querdenker tun einem Unternehmen gut?
Ha!
Ja, zu viel ist auch blöd, oder?
Zu viel ist auch blöd, genau. Genau gleich wie Überidentifikation mit einem Unternehmen blöd ist, ist eben auch das Gegenteil blöd. Es kommt sicher auf die Unternehmensgrösse drauf an, so einfach ist es nicht zu beantworten. Frage ist glaube ich, auch mehr, wie man querdenkende Leute implementieren in einem Unternehmen. Oder inwiefern kann man die Ressourcen, die sie haben, einfach per se als Person nicht auch gezielt einsetzen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, neue Angebote zu machen in einer Firma, in Arbeitsabläufe anders anzuschauen, Mitarbeiterzufriedenheit, so quasi die Leute auch immer wieder projektorientierst in eine Art internen Think Tank oder Workhack oder so etwas einsetzt. Ja.
Ich habe so vier Thesen gefunden über querdenkende Leute. Und zwar die erste ist so, wenn ein Querdenker in ein Unternehmen hineinkommt, dann ist er quasi unvoreingenommen.
Ich glaube, querdenkende Leute sind sehr. Ich glaube, die querdenkenden Leute sind unvoreingenommen. Zumindest mir geht es so. Ich kann mich mit ganz unterschiedlichen Leuten auseinandersetzen. Das ist politisch eben auch manchmal nicht so gerne gesehen worden, aber ich glaube, betriebswirtschaftlich, wenn man es so will, lohnt sich das extrem. Wie ich schon vorher gesagt habe, mich interessiert Homogenität nicht. Das halte ich fast nicht aus. Das war schon in meiner Kindheit so. Ich hatte extrem viele verschiedene Klicken, wo ich dabei war, aber nie voll. Wirklich totale soziologische Diversität, und das hat sich irgendwie weitergezogen. Seit lang hat mich das gestresst. Mittlerweile weiss ich, dass es für mich eine extreme Ressource ist. Also nebst dem, dass es mir persönlich einfach gut tut.
Hast du das Gefühl, dass man nach 7 Jahren in einem Unternehmen oder bei dir jetzt 5 Jahre noch querdenken kann?
Ja, das glaube ich. Doch, ja. Aber es kommt glaube ich, extrem auf die Führungsperson drauf an, die oben dran ist. Wie viel Raum das man diesen Leuten lässt. Ich sage jetzt ganz ein einfaches Beispiel. Ist es quasi akzeptiert, dass so ein Mensch einmal 1-2 Tage lang einfach rumgoogelt? Ist es akzeptiert, dass die Person ihre Wege geht, mal einen Tag, 2 nicht im Büro ist und irgendetwas am Umnuschen, am Umflattern, am Ummeandrieren ist und dann quasi mit neuen Ideen wieder zurückkommt? Ich glaube, es kommt extrem auf die Struktur des Unternehmens an.
Ich merke es bei mir, ich bin 7 Jahre im gleichen Unternehmen und hat schon viele Leute gekommen und auch gehen gesehen. Mhm. Und die neu reinkommen, bringen immer die gleichen Ideen rein, die ich sage jetzt mal vor 5 oder 6 Jahren schon mal gemacht habe. Und irgendwie stresst mich das, weil ich finde, man sollte quasi wirklich neue Sachen reinbringen. Und dann habe ich so das Gefühl, ob ich einfach schon
zu lang
dort bin, oder?
Mhm. Ja, die Frage ist ja, ob du bei den Sachen, die du schon entwickelt hast, die jetzt die neuen reinbringen, ob du dann noch hast weitergehen können oder nicht. Ob du nicht auch. Ja, ob sie mit Zeug kommen, wo man vielleicht erst am Anfang von einer Karriere oder von einer Laufbahn entwickelt und dann mit mehr Erfahrung wieder wie auf andere Sachen kommt. Ich sehe das eher ein bisschen netzwerkartig.
Ja, aber wie gehst du mit dem um schlussendlich? Oder? Dass die Leute, die halt auch anders denken, so denken wie du damals gedacht hast, dass die nicht sofort abgelöscht sind?
Das ist mir ehrlich gesagt noch gar nicht so oft passiert. Aber das hat sicher auch mit der Struktur des Unternehmens zu tun, wo ich drinnen arbeite. Ich arbeite in einer eher konservativen Firma. Plus habe ich nur mit CEOs zu tun. Ich denke, die sind per se vom Arbeitsaufwand so ausgelastet, dass sie die Luft auch gar nicht haben, um neue Sachen anzudenken. Und wir sind sehr klein. Also das Risiko, dass bei mir jemand reinkommt, der ähnliche Ideen hat wie ich, ist schon von der Grösse des Unternehmens her relativ schwierig. Ja. Die Frage ist ja, vielleicht. Ja, das nehme ich an. Die Frage ist ja, so ein bisschen, wie mit dem umgehen, wenn du das Gefühl hast. Ich glaube, ich würde mich an dem orientieren, ob du das Gefühl hast, du kannst immer noch einen Mehrwert generieren. Etwas Neues. Und die Kommunikationsbranche ist ja auch extrem in einem Wandel. wenn du das Gefühl hast, du machst nicht mehr denken, du machst nicht mehr entwickeln im Geist, hat das Gefühl, würde ich mir eher die Frage stellen, ob ich das Land anlege.
Ich nicke, das sieht man natürlich nicht, oder hört man nicht im Podcast. Wir gehen zur nächsten These, und zwar Querdenker entwickeln neue Ideen.
Ja. Ja, das kann ich einfach nur mit Ja beantworten. Ja, wenn man davon ausgeht, dass Querdenker und Denkerinnen sich in sehr vielfältigen Milieus aufhalten, und davon gehe ich aus, zumindest bei mir ist es so, dann ist es halt auch, liegt es auf der Hand, dass man neue Sachen an mich so in anderen Milieus kann holen und dann in sein angestammtes Milieu oder dort, wo man dafür arbeitet, kann reinziehen. Das hat auch wieder etwas mit der Homogenität versus Heterogenität zu tun. Ich glaube, ich schätze querdenkende Leute auch so, dass sie selber schon von der Person her keine stillstehenden Menschen sind, sondern selber für sich auch privat immer in Bewegung sind. Und mit jeder Veränderung, die du menschlich durchmachst, tut sich auch die Sicht auf gewisse Sachen verändern. Oder plötzlich geht ein Blickwinkel für etwas auf, das du vorher noch gar nicht hast. Und das ziehst du dann ins Berufsleben hinein. Zumindest bei mir ist es so, das Ping-Pong zwischen Privat- und Berufsleben ist extrem vorhanden.
Also das heisst, man braucht eigentlich auch immer wieder neue Inputs. Weil sonst kann man gar nicht weiterkommen.
Genau.
Also wenn man quasi immer irgendwo stillsteht oder quasi einfach mal irgendwie eine Woche lang nichts konsumiert, können auch keine neuen Inputs reinkommen.
Genau, wobei mittlerweile denken, eine Woche lang konsumieren, das könnte recht gut tun. Nicht sure. Konsumieren.
Je nachdem.
Aber das ist mal eine Woche lang nicht konsumieren.
Hey, nein, nicht wenn so. Ich eine Woche lang noch keine irgendwie Sachen konsumiere, dann weiss auch nicht mehr, dann habe ich, bin ich leer.
Du bist leer. Nein, dann kommen wir eben auch so in Brutmodus rein.
Weißt du, für mich ist es so, wenn ich einfach ich rechne recht viel Output die ganze Zeit, oder?
Ja.
Und darum brauche ich auch wieder Input. Und wenn ich keinen mehr habe, dann kommt da nichts mehr raus.
Nein, logisch.
Im Essen.
Ja, genau. Nein, ich brauche auch extrem viel Input. Das ist ja so. Aber manchmal habe ich dann so wie mega, mega Input. Und ich weiss, sie sind gut. Und ich weiss aber noch nicht genau, quasi wie die verwursten. Und dann bin ich eben auch im Brutmodus. Dann habe ich meine Eier unter meinen Schoss und dann warte ich, bis es schlüpft.
Wo holst du dir deine Inputs?
Überall. Es kommt darauf an, was es geht. Aber ich wirklich überall. Einfach dort, wo ich bin. Im Privatleben, mit den Kindern, mit meinem Mann, beim Sport. Ich lese sehr viel, konsumiere auch sonst sehr viel. An Inhalten. Ich bin sehr Psychologie interessiert im weitesten Sinn. Und ich bin schon, vom Typ her bin ich jemand, der den Mensch sehr erforscht. Also meistens, als Beispiel, ich kann einen Abend mit einem Mitglied von uns verbringen und weiss quasi sein ganzes Privatleben. Das würde jetzt meinem Chef nie passieren. Aber ja, und dann merkst du halt, was bewegt die Menschen, was ist wichtig, wo finden Veränderungen statt. Im Denken, im Konsumieren, das sind grosse Themen, die bei vielen, glaube ich, im Moment rum sind. Und das ziehe ich dann einfach weiter.
Wenn du alles über Personen erfährst in deiner Arbeit?
Nicht alles.
Aber sehr vieles. Sehr. Also wenn du sagst, ganz Privatleben ist für mich fast alles. Gibst du dann etwas von dir? Weil sie tun sicher nicht einfach so, dass sie dir erzählen.
Ja, ich glaube schon. Ich, ja. Oh, ich rede auch viel über mein Privatleben. Manchmal mehr, manchmal weniger.
Aber du hast ja quasi auch Inputs weiter.
Ja, ich habe auch schon, ich glaube, auch schon Inputs weitergegeben.
Also, wir haben die nächste These, und zwar Querdenker brechen alte Seilschaften.
Ja, das würde ich sofort unterschreiben. Es ist eine These, ich weiß nicht, ob sie schon mal verifiziert worden ist.
Keine Ahnung.
Aber ich würde sie sofort unterschreiben. Das ist etwas, was mich Aber dort bin ich glaube auch etwas speziell. Ich bin ein extrem höflicher Mensch und sehr umgänglich. Ich kann mit irgendwelchen CEOs sein, die haben nie das Gefühl, dass sie unhöflich wären oder so, aber mich interessiert es eigentlich nicht. Oft kann ich auch so ein kleines Fettnäpfchen rein. Wenn ich nach einem Kontakt suche, dann bin ich einfach in meinem Kopf und suche, ja, die könnte mir etwas sagen. Und denke dann nicht so im Muster, ah, der ist CEO, der ist Projektleiter und so. Sondern, ja, ich weiß nicht.
Das sind einfach Menschen.
Genau, das ist einfach kein Reflex von mir, an das zu denken. Und darum ist automatisch, geht mein Netzwerk irgendwie anders als über Ämter oder Status oder Titel.
Finde ich ja gar nicht mehr wichtig in der heutigen Zeit.
Finde ich auch nicht, dass das noch wichtig ist.
Sonst ist doch, für mich ist das wichtig, was du quasi leisten kannst.
Genau. Genau.
Und jetzt, ob das ein CEO ist oder ein Projektleiter oder ein Lehrling, ist mir eigentlich egal.
Genau.
Das geht schon um die Sache.
Genau. Und dann hast du auch noch eine Rolle, dass du also eine angenehme Zusammenarbeit, aber ist dann wie mehr ein weiterer Schritt davon.
Ich tue mir gerne noch so drei Fragen ab.
Ja, mach.
Du auch. Ja. Also, ich finde, es bringt es manchmal noch, oder? Wenn irgendwie drei Leute, die seit Jahren miteinander zusammenarbeiten, und du kommst quasi neu in das Projektteam rein, dass man gerade mal drei fährt.
Aha, ja.
Also, das ist, finde ich extrem wichtig, weil sonst, ich glaube, sie sind ja auch froh um neue Inputs schlussendlich.
Ja, bin ich nicht sicher, dass das bei allen so einfach ist. Ich finde, objektiv muss es so sein. Es ist ein neuer Input. Es ist jemand, der nie mit diesem Projekt zu tun hatte. Es ist jemand, der nicht den gleichen beruflichen Hintergrund hat. Das kann sich wie nur ergänzen. Oder zumindest vielleicht den Finger auf einen Punkt, auf einen wunden Punkt setzen, den sie gar nie gesehen haben oder gar nicht mehr gesehen haben. Aber meine Erfahrung ist, dass das nicht für viele nicht ganz so einfach anzunehmen ist. Also, dass sich auch viele ein bisschen ab dem Querdenkenden stören und er sich quasi auch ein bisschen im Stolz verletzt fühlen, weil sie den Anspruch haben, dass sie alles wissen müssen. Ich weiss nicht, wie ist deine Erfahrung mit dem?
Ja, natürlich. Kenne ich das. Aber ich lasse mich nicht von dem blenden irgendwie.
Ah, nein, ich gar nicht.
Weil ich finde es wie schade. Das Gefühl, dass
aber das kostet ja auch extrem viel Energie.
Ja, irgendwann ist sie natürlich aufgebraucht und man muss sich anderen Sachen zuwenden. Mhm. Aber in dem Moment, wo man dort ist und die Sache muss weiterbringen, muss halt wirklich um die Sache gehen und nicht um die Gärtchen denken. Mhm. Sondern um die Sache. Mhm. Oder schlussendlich um den Kuchen, oder?
Ja.
Und nicht um, ja, ich habe das schon immer so gemacht, ich mache es weiterhin so. Mhm. Und der hat eben gesagt, und dieses und jenes. Mhm. Geht mir nicht runter. Mhm. Und kostet Energie richtig?
Ich finde, wir sind völlig unbezahlt für die Energie, die wir in das hier stecken.
Eigentlich müssen wir so einen Energiebonus bekommen.
Ja, genau.
Im Jahr. 20% vom Lohn.
Oder ja, genau. Genau.
Why not? Gut, wir haben noch eine letzte These. Und zwar geht das so ein bisschen in die neue Arbeitswelt rein. Mhm. Querdenker sind projektorientiert.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, Querdenker, denen wird es auch schnell zu langweilig, kann ich mir vorstellen. Also ich zumindest bin extrem froh, dass ich sehr viele Projekte habe und nicht 80% von meiner Arbeitszeit auf einfach laufende Aktivitäten verbringe. Ich kann nicht. Ich würde durchdrehen. Ist bei dir nicht auch so?
Ich weiss nicht. Ja, ich halt sehr viel aktuell mit Führung zu tun.
Mit Führung?
Führung, ja.
Das von deinem Team?
Ja, also von der Abteilung. Und ich habe das Gefühl, das kann manchmal auch langweilig sein. Weil ja, das ist sehr wiederholende Arbeit.
Das
oder?
Glaube ich, ja.
Und das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich halt wirklich auch sehr, sehr viele Projekte. Und kommen jeden Tag neue dazu. Also bei uns Projekt, sondern Kampagne. Und ich bin schon froh, habe ich die. Aber es muss halt wirklich eine gute Balance haben. Mhm. Und aktuell ist es so, dass das mit der Führung so ein bisschen überhand nimmt.
Mhm. Mhm. Ja gut, gell, ich weiß nicht, ich arbeite ja nur 60% formell. Ich weiß nicht, wieso.
Informell 120.
Das schon nicht. Irgendwie zwischen 70 und 80, je nach hier. Ja, wenn ich jetzt, sage jetzt zwischen 80 und 100% arbeiten würde, glaube ich, fände ich es auch cool, wenn ich 20-30% auf irgendetwas Fixes aufwenden könnte und den Rest wechselnd. Aber ich habe schon gerne, wenn es auch immer wieder ein bisschen wechselt. Was aber auch nicht so schwierig ist in der Kommunikation.
Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob die Querdenker eigentlich die Kinder waren, früher, die im Unterricht die ganze Zeit gestört haben.
Also ich würde jetzt da bei mir sagen, es nimmt mich dann Wunder, was du sagst, ja und nein. Ich glaube, grundsätzlich hat man mich als Schülerin noch gerne gehabt. Ja, sehr umgänglich, wie meistens, glaube ich, recht höflich gsi. Ich hatte nicht ganz die einfachste Kindheit gehabt, und es gab Phasen, die sich so recht rabiat in der Schule hat, bemerkbar gemacht. Aber es war nicht so, dass irgendwie so Zappu-Philipp-mässig drauf war. Also, ja.
Also bei mir war es so. Ich war, sagen wir, in der Primarschule bin ich sehr brav gewesen, und auch in der Sekundarschule sehr brav. Und nachher bin ich in die Lehre gekommen. Dann habe ich die Fussmatura gemacht, also während gleichzeitig mit der Lehre. Und dort bin ich irgendwie aufgetaucht. Und dort bin ich dann recht wild geworden. Also der Lehrer hat mich recht viel geschwätzt. ich musste immer in die vordersten Reihe sitzen, dass der Lehrer mich unter Kontrolle hat. Hat aber nie Konsequenzen gehabt, weil ich relativ gut in der Schule war.
Ja.
Also das heisst, es hat sich irgendwie ausgeglichen. Gut. Das Gleiche war dann auch im Büro. Ich habe mal auf dem Steueramt gearbeitet. Und dann war es ein Grossraumbüro und da habe ich, glaube ich, viel zu viel geschwätzt. Dann irgendwann ein Einzelbüro bekommen.
Cool.
Gell? Aber ich habe mich jetzt sehr einsam gefühlt.
Also ich bin sicher auch der Typ, der schwätzt. Also wenn ich ein Gespernchen im Büro habe, ist nicht immer der Fall. Ich rede immer wieder. Aber ich finde das wichtig. Es gibt neue Ideen. Manchmal musst du Zeug spiegeln, manchmal musst du über etwas streiten oder so. Ich bin eher viel produktiver, als wenn ich einfach so vor dem PC hocke. Dann im Gimmer hatte ich es sehr gut, weil ich war auch einer, der viel geredet hat und mitdiskutiert, weißt, bei Literaturkritik oder in Philosophie oder so. Aber bei uns am Gimmer zumindest ist die Diskussionskultur extrem gefördert worden. Darum die Lehrpersonen haben das eigentlich gut gefunden, glaube ich.
Wenn man mitgeredet hat.
Ja, aber vielleicht ist es auch ein Unterschied zwischen Lehr und Gimmer. Aber ich weiß es nicht, ich kenne noch mehr Gimmer.
Ich weiß auch nicht, ich war nie im Gimmer. Du bist nie in der Berufsschule.
Nein.
Ja, es hat schon ein anderes Volk. Aber eben bei der Berufsmatura ist es nochmal schon ein ähnlicher zum Kanti oder eben zum Gimmer. Mhm. Schaffst du ein nachhaltiges Unternehmen?
Also für ein nachhaltiges Unternehmen? Jein, würde ich sagen. Die Leistung, die unsere Mitglieder arbeiten, ja, für einen Verband, ist zu sehr grossem Teil sehr nachhaltig. Ich finde, wir müssen das auch viel mehr in den Fokus stellen. Aber viele haben lieber, wenn man Betonpfeiler erwähnt, anstatt den Mehrwert, den das Infrastrukturprojekt für einen Mensch hat, für einen Konsument, Konsumentin. Nicht nachhaltig, weil ich finde, dass viele ein bisschen in einem Jammer-Modus sind, manchmal. Und das irgendwie nicht schaffen, hinter sich zu lassen. Und das, glaube ich, ist längerfristig nicht nachhaltig. Aber das ist mehr so eine Mindset-Frage, die sich nicht nur selber gewählt ist, wegen dem Beschaffungsrecht, das sehr streng ist, die Preise sehr tief sind, die natürlich extrem nicht viel Raum lässt. Aber die Revision des Beschaffungsrechts ist jetzt durch, dank uns. Die Qualität soll höher gewichtet werden. Und ich denke, jetzt ist so der Moment, wo sie müssen das hinter sich lassen und quasi in proaktiv, kreativ Modus sehr viel Selbstbewusstsein müssen können, ihn ändern.
Und bist positiv gestimmt.
Ich bin ein bisschen positiv gestimmt. Mein Chef hat mir letzte Woche gesagt, und das werde ich hier noch gut protokollarisch festhalten.
Du kannst den Link schicken.
Genau. Ich kann nächstes Jahr etwas zum Thema Mindset machen. Und dann habe ich natürlich schon sehr viele Ideen, die ich eigentlich schon ganz lange irgendwie einbringen möchte. Und ich werde mich jetzt da voll ausleben in diesem Konzept, das ist klar.
Bist du selber auch eine nachhaltige Person?
Ich glaube, emotional bin ich sehr nachhaltig. Mit der Art und Weise, wie ich meine Kinder ziehe, wie ich mit meinen nahen Leuten umgehe. Ökologisch würde ich sagen, bin ich mittelnachhaltig. Ich finde es nicht ganz einfach, muss ich ehrlich gesagt sagen. Als einfaches Beispiel, ich kann nicht jeden Samstag auf den Merit. Das geht einfach nicht. Ich finde sowieso, es bräuchte eine Markthalle in Bern, wo einfach ihre Bauern in einer Kooperative das Zeug anbieten. So, dass ich zuerst ins Migros kann, dann mein Gemüse
kann. Quasi, wo immer ist. So
ja, genau.
Ja. Die gehen aber alle immer ein.
Wo hat es denn schon eine gegeben?
Ja, das Winterthur hat es mal eine gegeben. Und also, es hat schon überall so eine Markthalle gegeben. Die Mutter gibt es auch eine.
Und die ist schon am Eingehen?
Meinst du, hat es wenig besucht?
Ja, sind die ja, das ist schwierig.
Oder zum Beispiel in Zürich, dort, im Viadukt. Drin.
Ja.
Das geht ja schon immer weniger.
Okay. Ja, ich kann es nicht beurteilen. Ja. Aber zum Beispiel...
Es gibt so Gemüseabo.
Ja, aber das kann ich nicht machen. Mit meinen Kindern, vergiss es. Nein, die Menge. Und dann, weißt du, dass ich genau weiss, wenn sie was kochen, dann stimmt die Menge nicht. Okay. Und so, dass ich, und ich habe auch immer so viel Besuch. Wir sind ja nie einfach sehr selten einfach so zu viert daheim am Tisch. Ja. Also ich gehe schon viel auf den Merit, aber ich habe sehr viel Gemüse selber anpflanzen. Ich habe einen grossen Garten, wo ich ganz selten Pestizide brauche, ganz selten Erde. Ich hoffe, ich alles allein machen. Mit Kompost und allem. Ja. Und du? Bist sehr nachhaltig.
Ich habe hier ein PET-Fläschchen ja. Vor mir und ich habe immer die neuesten Gadgets. Ich weiß nicht, ob die so nachhaltig
Nein,
sind.
Wahrscheinlich nicht.
Aber sonst probiere ich schon sehr nachhaltig zu sein. Also ich habe so eine Wärmepumpe daheim.
Ja gut, ich lebe auch Energie.
Eben, das finde ich noch wichtig. Dann gehe ich sehr selten in die Ferien.
Das kann ich nicht behaupten.
Also und wenn, gehe ich mit dem Zug. So wie das Jahr fliege ich wieder mal, aber das ist eben auch sehr selten. Dann ernähre ich mich pflanzlich. Dann ist das eigentlich auch gut. Und sonst, was gibt es noch? Also ich glaube, es ist schon relativ viel, was ich mache.
Ja. Ich muss sagen, Flugzeugreisen, die letzten 4 Jahre komplett unökologisch. Vorher bin ich 11 Jahre nicht geflogen. Wegen der Flugangst, die ich entwickelt habe, im erwachsenen Alter. Ja. Und jetzt haben wir das Gefühl, auch mit den Kindern, meine Kinder sind schon etwas älter, Pubertät, die gewisse Sensibilität entwickelt und jetzt sind wir wieder am Wechseln. Diese Woche diesen Sommer gehen wir auf Berlin mit dem Zug.
Nachtzug?
Ja, sicher. Ja, cool. Wenn schon, dann schon.
Ja, aber es gibt super Angebote.
Genau. Und nächstes Jahr machen wir Interrail in die UK.
Das ist auch eine gute Möglichkeit. Die Flüge auf England.
Nein, wir haben gefunden, es ist wenn schon, dann schon.
Ja, ist ja super. Also, es ist eine super Strecke. Du fährst zuerst nach Paris,
und
einmal umsteigen, zack, bist du.
Genau.
Und dann kannst du natürlich noch weiter rauf. Und,
genau.
Ja, ich weiss nicht, wie die Bahninfrastruktur in England ist. Ich bin zwar nie zu England Zug gefahren.
Und wir sehen es dann.
Also ist sicher nicht so wie hier in der Schweiz.
Nein, das nehme ich an, dass das nicht so ist bei uns. Aber das, meine Kinder sind genug gross, dass wir noch ein bisschen abenteuern können. Weißt du, wie gut sie sind.
Ich habe einen Buchtipp zum Schluss. Wir sind nämlich schon am Schluss von dem Podcast. Sonst, genau, wir sind schon bei 30 Minuten. Das hängt dann unsere Hörer ab.
Ja.
Und zwar zum Thema Vorwärts oder Querdenker. Es gibt ein Buch von Adam Grant. Das heisst Non-Konformisten, warum Originalität die Welt bewegt.
Sehr spannend.
Kann man sich sicher den mal anschauen.
Ja, unbedingt.
wenn möglich nicht das Papierbuch kaufen, sondern auf den Kindle laden oder so. Oder das Hörbuch.
Wieso?
Ja, nicht mehr Ressourcen verschwenden.
Ah, Bücher?
Ich liebe Bücher auch, aber manchmal habe ich auch zu viel. Vor allem beim Zügeln ist es auch nicht so schlimm.
Ja gut, die Chance, dass ich zügle, ist nicht sehr gross, aber... Bücher ist der einzige Ort, wo ich meinen Kindern alles zahlen, was sie wollen. Gut, sie lesen so. Alle. Ja, das ist mein Wort und zur Ökologie.
Lea, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Merci dir.
In dem Fall, ciao miteinander.
Tschüss zusammen.